Das innere Kind. Ich bin sicher, dass du diesen Begriff schon mal gehört hast. Aber weißt du eigentlich, ob dein eigenes inneres Kind glücklich und gesund ist? Oder ob dein inneres Kind verletzt ist? Vielleicht musstest du sogar Schutzmechanismen entwickeln in deiner Kindheit, weil dein inneres Kind so verletzt worden ist und in so einem unsicheren Umfeld aufgewachsen ist. In dieser Podcast-Folge schauen wir uns an, welche Schutzmechanismen oder Überlebensstrategien ein inneres Kind verwenden kann. Und ich will natürlich mit dir anschauen, wie du überwinden kannst, wenn dein inneres Kind auch sehr verletzt ist und was du tun kannst, um ein gesundes und glückliches inneres Kind zu bekommen. Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 338. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich finde es immer so spannend, wenn ich mich nur ans Mikrofon setze und du hörst schon nur ans Mikrofon setze und Podcast-Folgen aufnehme. Das ist lustigerweise schon so ein bisschen ungewöhnlich geworden. Und ich weiß, ich nehme einmal die Woche eine nur Audio-Folge auf und einmal die Woche mache ich eine Audio-Video-Folge. Und lustigerweise ist es für mich schon relativ normal geworden, die Videofolgen zu machen. Dabei liebe ich es, Audio-Folgen aufzunehmen. Ich liebe es, mich hinzusetzen und einfach nur zu reden und mir nicht zu überlegen, wie meine Haare gemacht sind und ob ich irgendwie gerade sitze. Und was auch immer man alles denkt, wenn man eine Videofolge macht. Ich liebe es, einfach nur da zu sitzen und mit dir meine Gedanken zu teilen und einfach so meinem Gedankenfluss nachzugehen. Und genau das habe ich heute vor. Wir wollen heute über das Thema inneres Kind sprechen. Denn das innere Kind ist ein Thema, das mir sehr, sehr häufig begegnet. Das ist ja logisch. Es ist eines dieser großen inneren Stimmen, die wir haben. Und gerade wenn ich unterrichte, ich unterrichte ja die Jahresausbildung und da coache und unterrichte ich meine Studentin für ein ganzes Jahr. Und dieses Jahr, diese Ausbildung, da geht's nicht nur darum, dass du lernst, auf deine Intuition zu vertrauen und dass du lernst, wie man mit den Hellsinnen zum Beispiel ein Aura lesen kann oder mit der geistigen Welt sprechen kann, sondern das ist eine riesige Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Jahr, da nehme ich dich an die Hand und du nimmst dich auch selbst an die Hand und wir gucken uns nicht nur eben die Intuition an, sondern wir gucken uns zum Beispiel auch deine Beziehung zu deinen Eltern an. Wir gucken uns auch eben deine inneren Stimmen an, den inneren Kritiker, den inneren Perfektionisten und natürlich eben auch das innere Kind. Und ich helfe meinen Studentinnen dabei, mit ihrem inneren Kind in einen Frieden zu kommen, in eine Harmonie zu kommen. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass das dann immer im Frieden ist und immer in der Harmonie ist, sondern es bedeutet, dass sie Tools an die Hand bekommen, wie sie damit arbeiten können. Ich habe mich gerade heute Morgen mit Miriam unterhalten und du kennst Miriam inzwischen, ist meine Assistentin und Miriam ist auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir und ich habe ihr etwas aus meinem Leben erzählt und dann gesagt, weißt du, das nervt mich so unendlich, dass ich schon wieder an diesem Punkt stehe. Und Miriam hat mit einem Satz geantwortet, den ich ständig brauche. Sie hat gesagt, ja, weißt du, die Entwicklung, die ist spiralförmig, sie geht nicht voran. Wir gucken immer wieder auf die gleichen Themen, einfach aus einer anderen Perspektive. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig sage, bloß nicht mir selbst. Bei mir selbst habe ich dann das Gefühl, das muss anders sein und es muss vorangehen und ich darf nicht an den gleichen Themen knabbern, an denen ich einfach schon lange knabbere. Und es war so lustig, mich daran zu erinnern, weil die Arbeit mit dem inneren Kind genauso ist. Ich sehe das bei mir, ich sehe das mit meinen Studenten und ich sehe das eben auch, wenn ich jetzt hier vorm Mikrofon sitze und mit dir diese Podcast-Folge aufnehme, dann sehe ich eben auch, dass es wirklich ein Thema ist, an dem du immer und immer wieder arbeiten wirst. Und vielleicht arbeitest du einmal in deinem Leben 5 Jahre intensiv mit dem inneren Kind und dann lässt du es 12 Jahre liegen und dann merkst du, oh, jetzt kommt wieder eine Phase, in der ich mit dem inneren Kind arbeiten muss. Und vielleicht ist es so, dass du einfach jedes Jahr im Februar das Gefühl hast, hey, ich muss mal mit meinem inneren Kind arbeiten. Das ist völlig egal, wie es ist. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass du Tools hast, wie du damit arbeiten kannst und auch, dass du erkennst, ob dein inneres Kind verletzt ist oder nicht. Denn wenn du keine Ahnung hast, ob dein inneres Kind verletzt ist oder nicht, naja, wie willst du denn damit arbeiten? Und deswegen gucken wir uns heute an, was ist denn eigentlich das innere Kind genau und warum ist es so wichtig und woran erkennst du überhaupt, dass es verletzt ist? Das innere Kind ist ein Begriff, den wir nutzen für ein Symbol. Und es geht bei diesem Symbol um gespeicherte Gefühle, um Erinnerungen und Erfahrungen aus unserer Kindheit. Es repräsentiert sozusagen einen Teil von uns, der durch die Erlebnisse unserer ganz frühen Jahre geprägt ist. Also wir reden hier von den Jahren zwischen 0 und 7, vielleicht 10 Jahre, aber eher tatsächlich eher 0 bis 7, 8 Jahre. Also so diese ganze frühe Kindheit. Und wenn ich aber mit meinen Studenten in der Jahresausbildung mit dem inneren Kind arbeite, dann kann es aber sehr gut sein, dass wir auch mal mit einem inneren Teenager arbeiten müssen. Weil auch da sind natürlich Verletzungen vorhanden. Aber der Begriff inneres Kind bezieht sich eher auf die Kinder, also auf die Frühzeit. Wir tragen natürlich auch als Erwachsene dieses innere Kind in uns. Und dieses innere Kind beeinflusst sowohl unser Denken als auch das Fühlen und das Handeln. Allerdings eben ganz oft unbewusst. Und jetzt kommt so ein bisschen darauf an, wie du als Kind geprägt worden bist. Wenn deine Prägung im Kindesalter positiv ist, dann wird das innere Kind ganz, ganz viel positive Aspekte raustragen. Zum Beispiel Selbstvertrauen oder Lebensfreude oder Spielfreude, Spontanität, vielleicht auch die Fähigkeit, Beziehungen einzugehen und so weiter. Wenn dein inneres Kind aber sehr verletzt ist und viele negative Erfahrungen gemacht hat, dann wird es Ängste und Unsicherheiten haben oder auch ein geringes Selbstwertgefühl, das kann eine Angst sein vor Zurückweisung, Schwierigkeiten darum, Hilfe zu bitten, vielleicht auch Perfektionismus oder auch die Neigung zur Isolation und so weiter. Also da gibt's ganz, ganz viele Dinge, die ein verletztes inneres Kind zeigen kann. Und wir gucken uns das nachher genauer an. Aber einfach, dass du schon mal so grob weißt, was steckt hinter diesem Begriff und genau, wie erkennst du ein gesundes oder ein verletztes inneres Kind? Das innere Kind ist etwas, was in aller Munde ist und deswegen sage ich ja auch, ich bin 100% sicher, dass du den Begriff schon mal gehört hast und damit schon mal gearbeitet hast, denn es ist ein absoluter Grundstein unserer Persönlichkeit. Es ist nicht einfach nur eine spirituelle Idee oder eine Fantasie, es kommt auch nicht wirklich aus der Spiritualität, sondern aus der Psychologie. Und das innere Kind legt wirklich den Grundstein für unsere Persönlichkeit. Es prägt unsere Sicht auf die Welt und auf alles, was uns innerhalb der Welt, innerhalb von unserer Welt begegnet. Und so hat es natürlich Einfluss auf alles Mögliche. Also es hat ganz, ganz stark Einfluss auf unsere Beziehung, denn es spiegelt dich in deiner Beziehung mit anderen. Und ein verletztes inneres Kind kann eben Schwierigkeiten haben in Beziehungen. Es kann entweder Schwierigkeiten verursachen oder sich in Beziehungen begeben, die grundsätzlich schwierig sind. Ein verletztes inneres Kind kann aber auch ganz grundsätzlich emotionale Probleme haben. Es kann körperliche Probleme haben. Es kann wirklich eine eingeschränkte Lebensqualität haben. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde. Also wenn du merkst, dass du ganz oft mit Problemen konfrontiert bist, die dich an deiner Lebensfreude oder in deiner Lebensqualität einschränken, dann wäre die Auseinandersetzung mit einem inneren Kind wirklich hilfreich und wirklich wichtig. Und da darfst du dann wirklich auch in diese Tiefe gehen. Denn in dem Moment, in dem du dich mit der Heilung des inneren Kindes auseinandersetzt und wirklich anfängst, alte Muster zu durchbrechen, da kannst du dann wirklich anfangen, in eine Heilung zu gehen, die sehr nachhaltig ist, die eben sehr tief sein kann, die wirklich dein Leben sehr erfüllen kann und die wirklich unterstützt dabei, Muster zu durchbrechen und eine Veränderung in deinem Leben herbeizuführen. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach, überhaupt zu erkennen, ob das innere Kind verletzt ist oder nicht. Weil wenn ich mit meinen Studenten arbeite und die durch dieses Jahr coache, oder manche Studenten sind ja bei mir auch 2 oder 3 Jahre, weil sie verschiedene Ausbildungen machen, dann kommen wir wie immer wieder an so einen Punkt, wo man wirklich hinschauen muss und gucken muss, ist das innere Kind überhaupt verletzt? Beziehungsweise wo erkennen wir überhaupt, dass das innere Kind verletzt ist? Und aus meiner Erfahrung kann ich einfach inzwischen verschiedene Symptome erkennen, die mir zeigen, dass das innere Kind verletzt ist. Zum Beispiel Reaktionen, die sehr emotional sind. Also wenn jemand auf eine bestimmte Situation ganz heftig reagiert, dann kann das auf ein verletztes inneres Kind hindeuten. Was ich zum Beispiel meine, ist in einer sozialen Situation ganz furchtbare Ängste zu haben oder riesige Schwierigkeiten zu haben, Nein zu sagen. Das kann sehr, sehr wohl auf ein verletztes inneres Kind hinweisen. Aber auch zum Beispiel körperliche Symptome, und da rede ich vor allem von so Spannungssymptomen. Ich meine damit Kopfschmerzen, die aus Spannung entstehen, also so Spannungskopfschmerzen, die heißen so. Das war jetzt gar nicht so kompliziert, ich wollte es erklären, aber die heißen Spannungskopfschmerzen. Oder natürlich auch ein unruhiger Magen-Darm-Trakt, also Magenprobleme, die immer so aus der Spannung heraus entstehen. Und das können aber auch Muskelverspannungen sein oder Rückenschmerzen, die aus Verspannungen entstehen. Also immer wenn das Thema von Spannung, Anspannung und Verspannung mit dabei ist, dann kann das auf ein verletztes inneres Kind hinweisen. Wie immer, wenn wir von körperlichen Symptomen sprechen, dann würde ich dich gerne zum Arzt oder Heilpraktiker schicken. Ich muss es einfach sagen, ich bin weder Arzt noch Heilpraktiker. Und es ist super wichtig, dass du deine körperlichen Symptome ernst nimmst und dass du dich in die Hände von Profis begibst und nicht einfach das abtust mit, ach, ich habe Aufstiegssymptome. Das kann wohl sein und das ist möglich, aber mir ist es wichtig, dass du deinen Körper ernst nimmst. Es ist dein Tempel und bitte sei achtsam mit deinem Tempel. Ein verletztes inneres Kind kann sich auch zeigen in einem total negativen Selbstbild. Und auch das ist etwas, was ich sehr, sehr oft sehe bei Studentinnen. Dass das Selbstbild so geprägt ist von Selbstzweifeln und auch Minderwertigkeitsgefühlen, dass die Menschen sich selbst überhaupt nicht objektiv wahrnehmen können. Und was ich damit meine, ist, ich finde es total wichtig, dass wir uns selbst objektiv betrachten können. Also wenn ich mich anschaue, dann ist es für mich zum Beispiel etwas, was ich sehen kann. Ich weiß, dass ich super geduldig bin und sehr empathisch bin und sehr liebevoll bin als Lehrerin, als Therapeutin. Ich weiß aber auch, dass wenn ich in Frage- und Antwortenrunden getriggert werde, gehe ich super gerne in mein Feuer und bin sehr, sehr feurig und sehr temperamentvoll. Und dann rutschen ja auch manchmal Wörter raus, die nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehören. Und ich versuche darin authentisch zu sein, dass eben beides zu mir gehört. Also sowohl das eine als auch das andere ist ein Teil von mir. Und probiere mich selbst sehr objektiv zu betrachten. Ich probiere mich so zu betrachten, wie ich bin und nicht so, wie ich mich sehen möchte. Und das meine ich weder, dass ich mich selbst durch eine rosa Brille betrachte und alles an mir einfach super cool finde und toll und großartig, noch, dass ich eben ein super negatives Selbstbild habe und alles an mir ganz schlecht und schlimm finde. Und dieses ganz negative Selbstbild ist etwas, was ich manchmal sehen kann am Anfang der Ausbildung bei Studenten, dass sie sich selbst überhaupt nicht objektiv betrachten können, sondern nur das Negative an sich selbst sehen und nur an sich selbst sehen, was sie nicht können. Das ist ein typischer Hinweis auf ein verletztes inneres Kind. Dann auch typisch sind wiederholende Beziehungsmuster, also Beziehungsmuster, die nicht zu einer erfüllten Beziehung führen oder zu einem erfüllten Leben. Also wenn du merkst, hey, ich verliebe mich eigentlich immer in den gleichen Typen und es klappt immer nicht, weil ich mir immer die emotional nicht erreichbaren Männer aussuche oder Männer, die mich nicht wirklich wollen oder was auch immer, dann ist es ein typischer Hinweis auf ein verletztes inneres Kind. Natürlich können dann auch Suchtverhalten sich zeigen, also negative Gefühle durch Suchtverhalten betäuben zu wollen oder auch eine ganz starke Angst vor Veränderung, wenn jemand sich wirklich weigert, Veränderungen und Neues und Unbekanntes zu akzeptieren, dann ist es auch ganz häufig ein Hinweis auf ein verletztes inneres Kind. Und der Punkt ist, das kommt ja aus einer Überlebensstrategie. Wir sind als Kinder nicht offen. Wir als Kind, ein Kind zwischen 0 und 8 hat kein negatives Selbstbild. Ein Kind zwischen 0 und 8 lebt sehr im Jetzt und wird nicht das Gefühl haben, hey, ich muss da jetzt irgendwie mein Selbstbild mal so ein bisschen kritischer hinterfragen. Aber als Kinder sind wir der Fürsorge unserer Eltern hingegeben, beziehungsweise wir sind angewiesen darauf, wir sind ihnen ausgeliefert. Und wenn wir jetzt in der Kindheit belastende Erfahrungen machen und zum Beispiel Vernachlässigung erleben, emotionale Kälte erleben, Missbrauch jeglicher Art erleben oder auch Eltern, die narzisstische Verhaltensweisen haben, erleben, dann kann es eben sein, dass du unbewusst einen Schutzmechanismus entwickelst, um dich vor diesem emotionalen Schmerz zu schützen. Und in der Kindheit für ein unschuldiges Kind von 3, 4, 5 Jahren ist ein solcher Mechanismus tatsächlich eine Überlebensstrategie. Denn das Kind will ja einfach überleben. Und wenn es immer emotionaler Kälte begegnet, dann ist die einzige Möglichkeit, sich hinter einer Schutzmauer zu verstecken. Aber genau diese Überlebensstrategien können eben im Erwachsenenalter unheimlich schwierig sein, weil sie uns daran hindern, unsere eigene Entwicklung zu machen. Sie hindern uns daran, glücklich zu sein. Sie hindern uns daran, zu wachsen und in unserer Harmonie zu sein. Und auch bei diesen Strategien sehe ich einfach so ein paar Dinge, die immer wieder vorkommen. Zum Beispiel die Verdrängung. Also zum Beispiel schmerzhafte Erinnerungen werden so stark ins Unterbewusstsein verbannt, damit wir sie nicht mehr fühlen müssen, dass wir sie vergessen. Das heißt, man vergisst einfach, was passiert ist. dann kann auch Verleugnung ein Schutzmechanismus sein. Das heißt, wir verleugnen einfach, dass ein Problem vorhanden ist. Es wird negiert, damit wir nicht uns damit auseinandersetzen müssen, weil das ja Angst machen könnte. Ein weiteres Thema ist die Projektion. Und das ist zum Glück etwas, was ich bei meinen Studenten nicht sehr häufig sehe, bis fast nie. Das bedeutet, dass man die eigenen Eigenschaften, die man sich nicht wünscht, einfach anderen zuschreibt. Also, dass immer die anderen daran schuld sind. Und ich habe das Glück, in einer wunderbaren, sehr selbstachtsamen Community zu leben, die sehr reflektiv ist und nicht einfach die Schuld immer anderen zuschiebt und sich da im Opfer suhlt. Eine andere Möglichkeit ist Rationalisierung, also unangenehme Erlebnisse werden sich so erklärt, dass sie weniger schmerzhaft sind. Oder auch eine Idealisierung oder eine Abwertung. Menschen, die uns enttäuschen, werden entweder idealisiert oder sie werden so abgewertet, dass sie uns nicht enttäuschen können oder um die Enttäuschung zu vermeiden. Aber all diese Schutzmechanismen, die da in der Kindheit geschaffen werden, beeinflussen eben uns im Erwachsenenalter. Zum Beispiel in Beziehungsmustern. Es kann eben dazu führen, dass wir Beziehungen führen, die nicht gesund sind für uns. Oder es kann sein, dass wir furchtbare Angst vor Nähe haben. Kinder, die in ihrer Kindheit wenig Nähe erfahren, haben Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen. Das ist irgendwo logisch. Perfektionismus ist auch so ein ganz, ganz typischer Schutzmechanismus. Der Versuch, alles perfekt zu machen, um Anerkennung zu finden und Fehler zu vermeiden. Gerade mit Eltern, die sehr, sehr erfolgsfokussiert waren und nicht zugelassen haben, dass du Fehler machst, kann der Perfektionismus wirklich ein großes Thema sein. Und ich muss ein bisschen Human Design hier reinnehmen. Wenn du dein Human Design kennst, schau dir mal dein Profil an, wenn du eine Dreierlinie im Profil hast. Also wenn dein Profil zum Beispiel eine 1-3 ist, eine 3-6, eine 6-3, eine 3-5, dann diese Dreierlinie, dann hast du die Dreierlinie in deinem Profil und die Dreierlinie ist der Forscher und Abenteurer. Und die Dreierlinie ist der Abenteurer, der muss Dinge entdecken und entwickeln. Und gerade solche Menschen lernen ganz stark durch Versuch und Irrtum. Und es ist so, so wichtig zu erkennen, dass du keine Fehler machst, wenn du eine Dreierlinie hast. Menschen mit einer Dreierlinie machen keine Fehler. Sie entwickeln etwas, sie erkennen irgendetwas, sie versuchen, geht der da lang oder nicht, und dann gehen sie den anderen Weg. Und wenn du jetzt siehst in deinem Chart, und ich verlinke dir meinen Chartrechner, dann kannst du dir deine Chart ganz kostenlos ziehen. Wenn du siehst, dass du eine Dreierlinie hast, also dass du eben da irgendwo eine 3 hast in deinem Profil, und du hast Eltern, die dir ständig gesagt haben, mach nicht so viele Fehler, du darfst keine Fehler machen, dann ist eben Perfektionismus ganz eine logische Konsequenz davon. Und etwas, was dich wirklich dann auch sehr blockieren kann, weil es Menschen gibt, die dann eben überhaupt nichts mehr beginnen aus Angst, es nicht perfekt zu machen. Und eine solche Angst haben, es nicht zu perfekt zu machen, dass sie eben dann gar nichts mehr tun und so in einer Art Perfektionismusfalle oder auch Perfektionismuserstarrung sind und nichts tun können. Auch ganz, ganz typisch ist die Selbstabwertung, dass man immer sagt, ich kann das nicht so gut, ich bin nicht so gut, ach, ich bin schlechter als alle anderen. Oder auch Aggression. Das heißt, dass man entweder mit sich selbst sehr aggressiv umgeht oder auch mit anderen. Und ich finde bei der Aggression auch immer wirklich diese Eigengespräche ganz wichtig. Wie sprichst du mit dir selbst? Achte mal darauf, welche Worte du für dich selbst verwendest. Bist du achtsam und liebevoll mit dir oder sind die Worte, die du dir gegenüber verwendest, relativ lieblos? Wie würdest du mit deiner besten Freundin sprechen und wie sprichst du mit dir? Das finde ich immer ein super guter Vergleich, weil wenn du mit deiner besten Freundin liebevoll sprechen würdest, mit dir aber überhaupt nicht, dann geht es wirklich darum, für dich zu erkennen, wie du achtsamer mit dir sprechen kannst. Wenn du jetzt sagst, hey, ich erkenne diese Dinge und ich glaube, mein inneres Kind ist wirklich verletzt und ich möchte damit arbeiten, dann ist das Erste, was du machst, ist die Bewusstmachung. Und das machen wir ja jetzt mit dieser Podcast-Folge. Wir gucken uns das an und du erkennst, oh ja, ich habe Schutzmechanismen, ich erkenne Dinge, die ich mache und ich erkenne, dass ich da etwas verändern darf. Und ich würde mir das einfach mal notieren, dass du einfach für dich mal irgendwo, das kannst du ja am Handy in einem App machen, notierst, hey, daran will ich arbeiten. Und dann der nächste große Schritt ist für mich das Annehmen, die Akzeptanz, ins Selbstmitgefühl gehen. Und das ist so lustig, weil ich höre aus meinem Umfeld so oft von Menschen, die sagen, ja, ich bin super empathisch. Und dann denke ich ja schon, aber nur nicht mit dir. Viele Menschen sind zwar empathisch anderen gegenüber, haben aber irgendwie null Selbstmitgefühl. Und da würde ich sagen, arbeite an deinem Selbstmitgefühl. Gehe dich selbst genauso liebevoll an, wie du deine Kinder oder deine beste Freundin angehst. Und wenn du in diese Akzeptanz kommst, kommst du dann Schritt für Schritt auch in die Veränderung. dann kannst du eben anfangen, gesundere Verhaltensweisen zu entwickeln, Grenzen zu setzen, die klar sind und die mutig sind, ohne dass sie zu hart sind, Grenzen, die zu dir passen. Und da Grenzen setzen ist etwas, was ich super gerne mit der griechischen Göttin Demeter mache. Das ist die Meisterin in Grenzen setzen. Das ist einfach eine wunderbare Grenzensetzenergie. Und dann gibt es natürlich auch so wirkliche Übungen, die du machen kannst. Das eine ist, das therapeutisch anzugehen. Also wenn du jetzt merkst, hey, ich höre jetzt diese Podcast-Folge und ich merke, das klingelt alles an bei mir, mein inneres Kind muss maßlos verletzt sein, dann wäre es möglich, dass du eine Therapie machst. Und das finde ich ganz wichtig, dass du da guckst, was ist denn für dich eine gute Therapieform? Wählst du eine klassische Psychotherapie? Wählst du eine Rückführungstherapie, eine Hypnosetherapie, Somatic Experiencing? Das ist so für dich ganz wichtig, dass du einfach guckst, was spricht mich da an? Was ist denn da meine Form von Therapie? Und da kannst du auch neue Verhaltensweisen lernen. Und wenn du dich mit einem Therapeuten auseinandersetzt, ich will das einfach sagen, weil ich ja bekanntlich sehr viele Therapien schon gemacht habe, auch Psychotherapien. Nicht immer ist der erste Therapeut der richtige. Manchmal muss man da auch wechseln und nochmal was Neues anfangen und mit einem anderen Therapeuten nochmal probieren. Das ist einfach so. Das ist ganz normal. Nicht jeder Mensch liegt uns. Und du kannst einen Therapeuten ja nur einfach irgendwie über seine Website zum Beispiel kennenlernen oder über eine Empfehlung. Und da braucht es manchmal einfach 2, 3. Ich sage das deswegen, weil ich will, dass du nicht das Gefühl hast, dass du versagst, wenn dein erster Therapeut dir nicht liegt. Selbst wenn du 5-mal wechselst, irgendwann findest du jemanden, der passt. Also gib da nicht auf. Dann super wichtig für mich, und das kannst du eben auch ohne Therapeut machen, ist Selbstreflexion. Ich habe es vorhin schon angekündigt, Tagebuch schreiben ist etwas, was super hilfreich ist, sich selbst zu reflektieren. Meditationen machen zum inneren Kind und Gespräche mit vertrauten Menschen, um dich selbst besser zu reflektieren und kennenzulernen. Das sind Übungen, die du machen kannst. Achtsamkeitsübungen ist etwas, was ich super hilfreich finde, um im Moment zu bleiben. Und das ist ganz simpel, einfach mal atmen und überlegen, wo bin ich gerade. Ich finde es ganz spannend zu atmen, und ich weiß jetzt nicht, um wie viel Uhr du diese Podcast-Folge hörst, aber ich finde es ganz spannend, im Verlaufe des Tages mal kurz die Augen zu schließen und zu atmen und dann zu überlegen, was trage ich für Kleidung? Weiß ich gerade, was ich heute anhab oder nicht? Und wenn du das beantwortet hast, dann mal die Frage, was habe ich heute zum Mittagessen gegessen? Weiß ich das oder weiß ich das nicht? Und wenn das jetzt heute Vormittag ist und du das hörst, dann frag dich, was hast du gestern zum Abendbrot gegessen? Oder frag dich, was habe ich gestern angehabt? Also einfach wirklich achtsam sein und zu überlegen, wo bin ich gerade in meinem Leben? Bin ich gerade da oder total im Kopf und irgendwo vollkommen anders? Und dann auch eben das Selbstmitgefühl. Das habe ich schon das eine oder andere Mal erwähnt in dieser Podcast-Folge. Sei bitte achtsam mit dir selbst. Sei mitfühlend mit dir selbst. Und weißt du, wenn du sagst, hey, meine ersten 7 Jahre meines Lebens waren die Hölle. Ich bin von Mutter zu Vater zu Großmutter gereicht worden, habe dann irgendwie 3 Monate bei einer Tante gelebt und danach 5 Jahre bei einem Onkel, der mich geschlagen hat. Du wirst nicht nur einmal mit deinem inneren Kind arbeiten und es lösen. Das ist ein längerer Prozess. Ich finde es ganz interessant, dass wir oft das Gefühl haben, diese inneren Prozesse müssen innerhalb von ein paar Stunden oder vielleicht sogar Minuten gelöst sein, wenn sie 15 Jahre gebraucht haben, um zu entstehen. Wenn du 7 Jahre in einer Beziehung gewesen bist, die nicht schön war, dann gib dir doch 7 Jahre Zeit, um da rauszukommen wieder. Vielleicht brauchst du keine 7, vielleicht brauchst du 2, aber erwarte nicht, dass du es in 7 Wochen geschafft hast. Das ist nicht realistisch. Und das ist so ein random Fact, aber ich will das mit dir teilen. Vor einigen Jahren ist eine Beziehung von mir auseinandergegangen und dann hat mir jemand gesagt, naja, gib doch einfach jedem Jahr, das du in dieser Beziehung hattest, eine Woche Zeit, um zu verarbeiten. Das war für mich so lächerlich, weil ich war 12 Jahre in dieser Beziehung. Das hätte bedeutet, dass ich diese Beziehung in 12 Wochen, also in gerade mal 3 Monaten, hätte verarbeiten müssen. Ich kann selbst jetzt noch nur lachen darüber. Das ist lächerlich. Wenn du ernsthaft in einer Beziehung bist, wenn du ernsthaft mit einem Menschen verbunden bist, dann wirst du nicht nach 3 Monaten total durch sein und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist doch nicht realistisch. Es ist realistischer, dass du dir vielleicht 1 Monat Zeit nimmst pro Jahr oder vielleicht, je nachdem, wie lange und tief die Beziehung war, nimmst du dir 2 Monate pro Jahr Zeit. Aber du musst da nicht durcheilen. Es ist nicht besser, wenn es schneller ist. Es ist besser, wenn es fertig ist. Und genauso geht's mit dem inneren Kind. Es ist nicht besser, wenn dein inneres Kind innerhalb von 2 Wochen total geheilt und mit sich selbst in Harmonie und Freude ist. Es ist gut, wenn es nachhaltig geheilt ist und wenn es nachhaltig in Harmonie und Freude ist und wenn es nachhaltig gut ist. Ich freue mich mega darauf, in den Kommentaren von deinen Erfahrungen mit deinem inneren Kind zu lesen, wie du vorgehst, wenn du sagst, hey, ich will da noch weiter rein oder ich möchte sowieso gerne mehr betreut werden, ich brauche irgendwie so mal ein Jahr intensives Hinschauen bei mir selbst und Persönlichkeitsentwicklung, dann ist die Jahresausbildung grandios für dich und du kannst dich jetzt noch auf die Warteliste setzen lassen, weil da nehme ich und auch meine Lehrerin dich wirklich an die Hand und helfen dir, genau diese Themen zu erarbeiten und nebenbei, ganz nebenbei auch noch deine Fähigkeiten zu entwickeln. Wenn du das nicht schon lange gemacht hast, lass mir ein Abo da bei YouTube oder auch beim Podcast, wie du das jetzt hörst und mach mir einen Daumen hoch. Ich freue mich mega darüber, einen Daumen hoch zu bekommen. Das ist so deine Möglichkeit, mir Danke zu sagen, die überhaupt nichts kostet. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute von dir mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!